dürft heute Morgen wieder wie letzte Woche Jesaja Kapitel 40 aufschlagen. Wir beschäftigen uns an den Adventssonntagen in diesem Jahr mit Straßenbau. Und wir haben uns das letzte Mal gedanklich in die Antike versetzt und wir haben uns einen König vorgestellt, der in einem Pferdewagen über holprige, über unbefestigte Straßen seine Untertanen besuchen kommen will. Und wenn so ein König die Provinz besucht hat, dann sind die Leute hingegangen und haben die Straßen ausgebessert. Sie haben dem König den Weg geebnet, haben die Schlaglöcher aufgefüllt, haben vielleicht umgefallene Bäume, die über die Straße gelegen sind, weggeräumt, um die Reise des Königs möglichst glatt zu machen. Und wir haben uns dazu diese Stelle in Jesaja 40 angeschaut. Das ist die Stelle, die Johannes der Täufer, der Vorläufer des Messias Jesus, zitiert hat. Und lass uns nochmal die Verse 1 bis 4 lesen. Oder eigentlich 3 und 4. Eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Höckerige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene werden. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Also bahnt einen Weg, wörtlich eigentlich räumt den Weg auf für den Herrn. Das gilt auch für uns, das gilt für uns geistlich. Gott will bei dir landen und er spricht zu dir ganz persönlich, bereite den Weg des Herrn in deinem Leben, in deinem Herzen. Wir können das nicht erzwingen, dass Gott bei uns landet. Sozusagen. Das können wir nicht erzwingen. Das ist immer eine Gnadengabe von ihm, immer ein Gnadenakt von Gott. Wir können Gott zu gar nichts manipulieren oder zwingen. Aber ich denke, wir können die Rahmenbedingungen schaffen in unserem Herzen für eine neue Begegnung mit Jesus. Wir können dieses Herz bereiten, diesen Weg bahnen. Es heißt hier, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Also dort, wo es trocken ist, dort, wo Wildernis ist. Und vielleicht bist du an so einem Punkt in deinem Leben, wo es gerade trocken ist, wo du dich trocken fühlst in deiner Beziehung mit Gott. Und wisst ihr was, es ist normal. Eine Beziehung ist nicht statisch. Es ist nicht immer so, dass man immer dieses Hoch hat. Denkt an eure Ehebeziehung, ihr Ehepartner. Ist nicht immer so, dass es wow, Feuerwerke und immer dieses Hochgefühl ist. Gibt mal trockene Zeiten, aber man kann diese Leidenschaft, diese Liebe auch wieder erneuern, dieses Feuer wieder neu anzünden. Und das war Thema von dem Edeabend diese Woche. Und ist auch das Thema in der Adventszeit in Bezug auf unsere Beziehung mit Gott. Wir wollen uns fragen, was können wir tun, wenn wir in der Wüste sind? Was können wir tun, um diese Leidenschaft für Jesus wieder neu zu gewinnen? Was hindert, was fördert unsere Gottesbeziehung oder unsere Gotteserfahrung? Und letztes Mal haben wir den Herrn angesehen. Wir haben gesagt, erster Schritt ist, es fängt bei Gott an. Er ergreift die Initiative, er will bei dir landen, er will dich neu besuchen. Das ist sein Herzenswunsch und das ist ein Bild hier. Wir verstehen, wenn wir neu geboren sind durch den Geist Gottes, dass er durch seinen Heiligen Geist in unserem Herzen wohnt, also nicht, dass er jetzt weg ist und er will uns besuchen in dem Sinn, aber er will uns neu begegnen, diese Beziehung beleben, erfrischen. Und die Initiative geht von Gott auf. Und geistliche Erneuerung fängt damit an, dass wir ihn betrachten. Und das haben wir letztes Mal getan. Wir haben durch dieses Kapitel 40 hier durchgelesen und haben entdeckt, wie unser König ist. Wir haben entdeckt, wie wunderbar er ist. Jesus hat gesagt, es ist wie mit einem Schatz im Acker, der so wertvoll ist, der so begehrenswert ist, dass jemand hingeht und alles verkauft, was er hat, alles gibt, was er hat, um diesen Schatz zu gewinnen und zu erlangen. Und so ist Jesus. Er ist es wert, dass wir alles geben. Er ist begehrenswert. Wert, dass wir alles loslassen, um ihn zu erlangen. Wir haben gesehen, er ist einzigartig, unser König. Er ist heilig, er ist allwissend, er ist allmächtig, er ist unvergleichlich groß, er ist weise, er ist absolut souverän und er ist wahrhaftig und gütig und liebevoll und zärtlich und freigebig und schön und herrlich. Und wir haben seine unendliche Liebe und Gnade betrachtet, wie er sich für uns aufgeopfert hat, damit wir ihm nahe sein können. Und so, wenn du trocken und ausgebrannt bist, vielleicht gleichgültig bist in deinem Herzen ihm gegenüber, der erste Schritt ist, dass du innehältst von dem, was du gerade tust und dass du dich neu ihm zuwendest. Dass du ihn betrachtest, wie er ist und was er für dich getan hat. Johannes der Täufer hat es mit den Worten gesagt, er hat gesagt, tut Buße. Und eigentlich Buße tun, der tiefste Kern von Buße tun ist genau eigentlich das. Ich kehre um von diesen Wegen, die in die Gottesferne führen eigentlich und ich wende mich neu ihm zu, ich richte mich neu nach ihm aus. Apostelgeschichte 3, Vers 19. Da hat Petrus in der Pfingstpredigt gesagt, wenn wir zu ihm umkehren, also Buße tun und uns zu ihm bekehren, dann werden unsere Sünden ausgetilgt und Zeiten der Erfrischung werden kommen vom Angesicht des Herrn. Also sehnst du dich nach Vergebung, sehnst du dich nach Zeiten der Erquickung, nach Erfrischung in deiner Gottesbeziehung, dann ist es der erste Schritt. Wende dich neu ihm zu, voll Vertrauen, richtig neu aus auf ihn. Er ist die Quelle des Lebens, er ist das, wo alles herkommt. Zu ihm hinwenden, das ist, was Buße zutiefst bedeutet. Und eigentlich Buße ist auch schon wieder ein Geschenk Gottes. Und wenn du dieses Bewusstsein hast in deinem Herzen, dass du eigentlich nicht dort bist, dass dein Herz nicht dort ist, wo es eigentlich sein sollte, wenn da so ein Überführtsein da ist und so eine Sehnsucht nach der ersten Liebe, dann ist allein dieser Zustand, dass dir nicht alles egal ist, das ist schon ein Wirken des Heiligen Geistes in deinem Herzen. Da ist Gott schon am Wirken und am Ziehen bei dir. Aber umkehren, uns ihm zuwenden, ihn betrachten. Hebräer 3, Vers 1. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses Jesus. Betrachtet ihn. Hebräer 12, Vers 3. Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Wir haben letztes Mal hier in Jesaja 40 die letzten Verse gelesen. Ab Vers 28, hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht, unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt den Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehr da die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen, aber die auf den Herrn hoffen, sind die, die auf ihn schauen, die ihr Herz auf ihn ausgerichtet haben. Die gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Das ist Gottes Rezept hier gegen geistlichen Burnout. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, wird uns gesagt, wenn wir ihn betrachten, dann werden wir verwandelt in seine Herrlichkeit. Und die Jünger auf dem Weg nach Emmaus, sie hatten Gemeinschaft mit Jesus, mit dem Auferstandenen. Und in Lukas 24, Vers 32 lesen wir, dass sie zueinander sprachen: Brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Also wenn wir ihn sehen, so wie er ist, wenn wir ihn betrachten in seinem Wort, im Gebet, im Nachsinnen, dann wärmt es und verändert es unser Herz und es motiviert uns neu. Dass wer unser König ist und wie unser König ist, das beeinflusst, wie wir, mit welcher Einstellung wir diese Straßen ausbessern. Wenn der König ein Tyrann ist, dann graben die Leute vielleicht noch ein paar Fallen, dass er sich hoffentlich das Genick bricht und ziehen los sind. Aber wenn der König ein liebevoller, ein gütiger König ist, der Segen bringt, der freigebig ist, ein Menschenfreund ist, dann werden die Menschen das mit Vorfreude tun, ihm den Weg bereiten. Römer 2 lesen wir, dass es die Güte Gottes ist, die uns zur Umkehr treibt. Ich will umkehren zu ihm, nicht in erster Linie, weil ich Angst habe, sonst in der Hölle zu schmoren. Ich meine, das ist auch eine Motivation, aber nicht viel mehr noch, weil ich ihn vermisse, weil ich ihm nahe sein will, weil ich Sehnsucht nach ihm habe. Ich mag das nicht, in Entfremdung von ihm zu leben. Ich kann es nicht ausstehen, wenn ich mit meiner Frau nicht versöhnt bin. Ich denke an den verlorenen Sohn, der irgendwann zur Besinnung gekommen ist und zurückgedacht hat und gesagt hat: Wow, mein Vater ist so gut, es ist so viel besser bei ihm. Ich will zu ihm zurückkehren. Das war seine Motivation. Die Liebe Gottes treibt uns zur Umkehr. Paulus schreibt auch im 2. Korinther 5, Vers 14, die Liebe Christi drängt uns. Das ist das, was uns antreibt. Das ist das, was uns motiviert. Da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist. Was Jesus für mich getan hat, das ist, was mich antreibt. 1. Korinther 15, Vers 10, durch die Gnade Gottes, durch das unverdiente Wohlwollen und Geschenk, diese unverdiente Gunst Gottes, bin ich, was ich bin, schreibt der Paulus. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die bei mir ist. Aber das war das, was ihn heiß gemacht hat. Das war das, was ihn angetrieben hat. Und so, um dieses Feuer in unserem Herzen zu bewahren, müssen wir ein kontemplatives Leben leben. Wir müssen uns jetzt nicht in ein Kloster zurückziehen, irgendwelche Mystiker werden, aber ich meine damit ein Leben, das Jesus betrachtet, das immer wieder innehält und auf ihn schaut, sich neu ausrichtet. Das brauchen wir in unserem Leben. Also der erste Punkt in der Wegbereitung, die Wiederholung vom letzten Mal, erste Punkt ist, dass wir den Herrn, dass wir den König betrachten. Das inspiriert uns zum Straßenbau. Und jetzt als zweiten Punkt kommen wir zum Ausbessern der Straßen oder der Feldwege. Es war damals eher wie Feldwege, manche Straßen. Und der erste Punkt, den ich heute anschauen will, davon ist wieder, dass wir das ganze Gerümpel und alles, was hier rumliegt, im Weg liegt, dass wir diese Steinhaufen, die vielleicht da sind, weil da ein Unwetter war und eine Mure abgegangen ist oder Felssteinschlag, dass wir dieses Gerümpel aus dem Weg räumen. Vers 4 steht hier: Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Ebene. Diese Berge, diese Hügel, diese Haufen, diese Hindernisse, die im Weg sind, die müssen niedergerissen werden. Und darüber wollen wir uns heute Morgen Gedanken machen. Was sind denn solche Hindernisse in unserem Herzen, die es hindern, dass der König so wirklich bei uns landen kann, wie er will? So Hindernisse, die die Beziehung mit ihm trüben. Und wir haben nicht die Zeit, hier super tief zu gehen und alles zu besprechen. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, über die wir reden könnten. Aber ich habe so fünf, ich denke sehr häufige Hindernisse mir rausgesucht, an die ich denken konnte. Das erste Hindernis ist Sünde. Bewusste Sünde. Bewusste Kompromisse, in denen wir leben. Bewusster Ungehorsam. Gott hat zu dir gesprochen und du tust es nicht, was dir gesagt hat. Das ist eigentlich Götzendienst. Irgendetwas ist dir wichtiger als Gott. In Jesaja 59, Vers 2 sagt uns Gott durch Jesaja: Eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt. Bewusst in Sünde zu leben, das ist so, wie wenn ich die Gefühle meiner Frau verletze. Durch harte Worte oder irgendeine lieblose Handlung, oder sagen wir, ich würde mit irgendeiner anderen Frau rumflirten. Wie denkt ihr, würde sich das auf unsere Ehebeziehung auswirken? Ich kann euch sagen, was passieren würde. Sofort wäre die ziemlich unterkühlt, diese Beziehung. Da wäre die Intimität weg, da wäre eisige Atmosphäre. Also wenn unsere Beziehung eine Bratwurst wäre, die gerade noch in der Pfanne gebrutzelt hat, wirklich heiß war, wurde die gerade ins Tiefkühlfach gelegt. Beziehung auf Eis sozusagen. Und die Jennifer würde sich hoffentlich nicht gleich scheiden lassen. Wir wären noch immer verheiratet, aber die Beziehung wäre gestört. Wir wären entfremdet. Und genau das passiert in unserer Beziehung mit Gott, wenn wir bewusst an Sünde festhalten oder bewusst in Kompromissen leben. Unsere Gotteserfahrung, unser Genuss an Gott, wenn wir so sagen wollen, der wird getrübt. Epheserbrief Kapitel 4 steht: Wir betrüben den Heiligen Geist. Und wenn das passiert, ist es nie irgendwie was Abstraktes, so, ach, ich sünde, so allgemein. Nee, es geht immer um eine konkrete Sünde und du weißt genau, worum es geht. Weil der Heilige Geist hat dich schon überführt, aber du hast das ignoriert. Der Heilige Geist hat schon zu dir gesprochen, aber du weigerst dich, es zu tun. 5. Mose 4, Vers 24, da heißt es: Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Dein Gott ist ein leidenschaftlicher Liebhaber. Er ist ein leidenschaftlicher Ehemann. Er ist ein verzehrendes Feuer und er mag es nicht, wenn du mit der Welt oder mit der Sünde oder mit irgendwelchen Ersatzgötzen herumflirtest, und er wird dich nicht davonkommen lassen, damit, wenn du das tust. Er liebt dich viel zu sehr. Im Psalm 32 lesen wir diese Erfahrung von David nach seinem Ehebruch, als er das Ganze zugedeckt hat und seine Sünde nicht bekannt hat. Und er sagt da: Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Ich bin so richtig, richtig ausgetrocknet in meinem Herzen. Das ist, was passiert, wenn wir diese Dinge zulassen in unserem Leben. Ist da bewusste Sünde in deinem Leben? so bewusste Kompromisse, bewusster Ungehorsam. Vielleicht Stolz. Die Bibel sagt uns, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Vielleicht Unversöhnlichkeit. Gibt es jemanden in deinem Leben, dem du vergeben musst? Und wieder, du weißt es, wenn das der Fall ist. Bitterkeit in deinem Herzen. Hast du dein Herz verhärtet irgendjemandem gegenüber? Vielleicht ist es sexuelle Sünde. Pornografie, das Ding, was da geheim abgeht an deinem Computer und niemand weiß was davon. Und es entwickelt sich so zur Sucht eigentlich, zur Abhängigkeit. Vielleicht ist es Habsucht, Materialismus, Neid, Selbstsucht. Das merkst du daran, dass du nichts gibst. Vielleicht ist es Lüge, vielleicht ist es Diebstahl. Hast du schlecht über jemanden geredet und bist dann umgekehrt? Hat der Heilige Geist dich überführt von irgendetwas und du hast nicht reagiert? Wenn das der Grund für deine Trockenheit ist, dann hilft es dir nicht, noch ein inspirierendes Buch zu lesen oder auf noch eine tolle Konferenz zu fahren oder noch ein Gespräch mit dem Seelsorger, dann hilft nur eines, nämlich, dass du umkehrst, dass du Buße tust, dass du deine Sünde bekennst, das nicht länger entschuldigst irgendwie, dich nicht rausredest, sondern dass du umkehrst davon. Dass du diese Mauer, die zwischen dir und Gott steht, diese Mauer der Sünde, dass du sie niederreißt, diesen Kompromiss. Und dann kannst es ihm bekennen, das ist Mist, das ist Schrott, das muss raus aus meinem Leben. Dann darfst du seine Vergebung in Anspruch nehmen und sagen, danke Jesus, dass du dafür bezahlt hast und dass ich wieder versöhnt sein darf mit dir. Und du kehrst um, du lässt es hinter dir und du richtest dich wieder auf ihn aus. Dann passiert dasselbe, wie wenn ich meiner Frau meine Sünde bekenne und sie um Vergebung bitte und ihr sagt, hey, ich habe gegen dich gesündigt, ich habe dir total Unrecht angetan hier, das war Mist, aber hey, ich will umkehren, ich will mich ändern, vergib mir. Und ihr kennt es, wenn wir versöhnt sind, dann fließt wieder dieses lebendige Wasser durch dieses verstopfte Beziehungsrohr. Tut Buße, hat Johannes gepredigt im Kontext dieser Stelle hier. Zweiter Haufen in unserem Leben, in unserem Herzen. Ich nenne es mal Gerümpel einfach. Das ist jetzt nichts, was sündig ist, aber einfach zu viel Gerümpel. Es gibt ja Informationsüberflutung heutzutage in unserer Gesellschaft. Wir werden überflutet mit Unterhaltungsangeboten und Freizeitaktivitäten und alles mögliche Zeug, was du machen kannst, alle möglichen Angebote und du überfüllst dein Herz und deine Gedanken von mir aus mit sozialen Aktivitäten oder Fernsehen oder Internet oder Nachrichten oder Hobbys und Facebook und was weiß ich, was es alles gibt. Und das ist alles für sich allein genommen überhaupt nicht schlecht, aber zusammengenommen wird es einfach zu viel. Die Festplatte da oben oder da im Herzen ist überfüllt. Du bist einfach nur müde und träge. Ich merke das bei meinem Computer, der ist schon relativ alt und wenn die Festplatte voll ist, dann wird er ziemlich langsam und träge und läuft nicht mehr so. Oder um ein anderes Bild zu verwenden, wir haben uns überfressen Und deswegen haben wir keinen Appetit mehr an Gott. Stell dir vor, du bist zu einem absoluten Gourmet-Mahl eingeladen, in dem feinsten, teuersten Restaurant in Deutschland, beste Spitzenkoch, da gibt's französische Entenbrust mit Kastanien auf Trüffel, Mais, Soufflé, Parfait, keine Ahnung, wie das Zeug heißt. Karamellisierter Rehrücken mit Pilzklößen und Seezungenzunge mit Hummer, Zahnfleisch und orientalischen Seegras. Das feinste Zeug, was es irgendwie gibt. Dazu absolute Spitzenweine. Aber bevor du zu diesem Mahl fährst, fährst du bei McDonald's vorbei. Und du ziehst da 3 Cheeseburger rein und 5 Fish Macs und Pommes dazu natürlich und 5 Cola und dann unterwegs im Auto, dann schiebst noch eine Packung Marshmallows nach und eine Packung Chips und so eine Packung Gummischlümpfe. Ich könnte dir nachher noch so ein gutes Mahl vorsetzen, das wird nicht attraktiv für dich sein. Du wirst keinen Appetit drauf haben. Warum? Weil du dir den Appetit verdorben hast. Mit anderem, mit minderwertigerem eigentlich. Und das kann uns auch geistig passieren, dass wir so uns überfüttern mit den Angeboten dieser Welt. Wir können so voll sein, unsere Festplatte kann so voll sein mit Fernsehen und Werbung und Shopping und Kino und dem Krimi, den ich gerade lese und Facebook und YouTube und die Videospiele und meine irdischen Beziehungen, diese ganzen irdischen Genüsse. Und ich bin so überfressen von dem Ganzen, so voll von dem Ganzen, dass ich keinen Appetit mehr habe auf Gott, der eigentlich viel besser ist. Ich bin überfüttert. Johannes vom Kreuz hat gesagt, mein Geist ist vertrocknet, da er vergaß, sich von dir zu ernähren. Überfressen mit anderen Dingen. Und es kann so schnell passieren. Frage zu dem Punkt, wovon kannst du fasten, um deinen Kopf, dein Herz freizukriegen für Gott? Gibt es was in deinem Leben, was vielleicht zu großen Raum einnimmt? Nee, es ist nicht unmoralisch, es ist nicht böse, es ist eigentlich nicht schlecht, aber auf der anderen Seite auch nicht wirklich hilfreich, nicht wirklich wichtig. Dinge, die uns so einnehmen können. Auch dieses Videospiel und ich will den nächsten Level schaffen und mein ganzes Denken dreht sich nur darum, wie kann ich das schaffen? Und die Seifenoper. Oh Mann, wie wird es weitergehen? Und die ganzen Gedanken drehen sich darum oder die Bundesliga. Also deine Gedanken, dein Herz drehen sich um Dinge, die eigentlich, wenn wir es aus der ewigen Perspektive mal objektiv betrachten, nicht wirklich so wichtig sind. Sind nicht schlecht. Ist auch überhaupt nichts dabei, ein bisschen was davon zu genießen. Aber nicht überfressen. Ist eigentlich nebensächlich. Wir können das Ganze auch einfach nur aus dem Zeitfaktor, aus der Sicht betrachten. Wenn du jeden Abend 2 Stunden fernsiehst, und das ist unterm Durchschnitt, aber jeden Abend 2 Stunden Fernsehen, das sind dann 2 mal 7, sind 14 Stunden pro Woche. Das ist ein Tag. Könntest du einen Tag in der Woche für Jesus freinehmen, wenn du nur die Glotze auslassen würdest? Und bitte versteh das, ich sage nicht, oh, Fernsehen ist schlecht oder ihr sollt nicht fernsehen. Aber vielleicht fastest du ein bisschen, vielleicht begrenzt du es auf einmal in der Woche. Sportschau oder deine Lieblingsserie. Ist ja okay, ihr wisst, was ich meine. Aber wovon kannst du fasten, um dein Kopf und dein Herz freizukriegen für Gott und die Dinge, die wirklich zählen. Und da bin ich eigentlich auch schon beim dritten Punkt, wenn wir hier über Zeit sprechen. Das dritte Hindernis ist oft schlicht und einfach Ablenkungen. Wir könnten uns auch sagen, falsche Prioritäten eigentlich. Wir lassen uns ablenken. Die Geschäftigkeit unseres Lebens verzehrt unsere Leidenschaft. Und ich glaube, das ist eine Lieblingsstrategie des Teufels. Der muss uns nicht zu irgendeiner furchtbaren Riesensünde verführen. Es reicht eigentlich, wenn er uns einfach so beschäftigt hält, hier im Hamsterrad des Alltags, dass wir einfach nicht mehr runterkommen, dass wir einfach nicht mehr ruhig werden in unserem Tagesablauf oder auch in unserem Wochenablauf, dass wir einfach keine Zeit mehr haben für Gott. Kommunikation mit ihm, hören auf ihn, dass dann nicht mehr viel Raum ist für sein Reden in unserem Herzen. So beschäftigt, dass wir sogar vergessen, auf ihn zu schauen. Das Bewusstsein verlieren, dass er da ist. Alle Zeit. Kann so leicht passieren. Ich weiß aus eigener Erfahrung. Besonders heutzutage. Unsere Zeit ist so gepolt. Wir leben in so einer schnelllebigen Zeit. All diese Segnungen, die wir haben, Internet und E-Mail und das iPhone und sind jetzt ständig erreichbar und die E-Mails kommen jetzt schon hier ans Telefon und Nachrichten und ganzen Infos. Wir müssen uns in unserer modernen Gesellschaft mit Gewalt Zeit nehmen. Ich meine, Paulus damals, das war ganz automatisch, wenn der von Korinth von mir aus nach Athen gereist ist, dann ist er da mal taglang oder ein paar Tage lang einfach mal gewandert. Ganz automatische Zeiten, wo er nicht voll war mit diesen Aktivitäten, aber bei uns ist es anders. Und wir drehen so ständig am Rädchen und das fängt ja schon bei den Kindern an. Ne? Die Ganztagsschule und dann noch die Förderklasse und Ballett oder Fußball, je nachdem, und Musikschule und Theatergruppe und Malkurs und so weiter und so fort. Und da ist nicht mal mehr Zeit für normales Familienleben. Einfach ungezwungene Beziehungen, einfach mal beieinander zu sitzen. Einfach mal Zeit zu haben. Schon gar nicht für geistliche Dinge dann. Ne? Und es wird nicht viel besser, wenn wir älter werden, es wird eher schlimmer. Wir sind so eingenommen von Beruf und Freizeitaktivitäten und Hobbys und ja, auch Gemeindeaktivitäten und Dienst für Jesus und all diese Dinge, die wir tun. Und manchmal können diese Aktivitäten sehr geistliche Aktivitäten sein und gute Dinge sein. Dienste in der Gemeinde oder soziale Aktivitäten, wo wir Menschen helfen. Und ich habe gelesen, dass Betroffene von dem Burnout-Syndrom vor allem Personen sind, die in therapeutischen und erzieherischen Berufen tätig sind, wo sie ständig und ohne Unterbrechung eine helfende Haltung oder wo ständig und ohne Unterbrechung eine helfende Haltung anderen gegenüber gefördert ist. Also Pflegeberufe, Ärzte, Lehrer, interessanterweise auch Pfarrer und Pastoren. Und ich meine, das ist ja lustig, ne? Manche Leute glauben, ich habe früher auch so gedacht, hey, der Pastor, der hat ja so viel Zeit hier mit Jesus zu verbringen und der arbeitet ja nur so 4 Stunden in der Woche, ne? So, wenn er predigt oder einen Gottesdienst leitet und sonst hängt er eigentlich immer nur rum mit seiner Bibel und mit Jesus. Das wäre eigentlich das Nötigste. Das wäre eigentlich das Wichtigste. Die Apostel haben gesagt in der Apostelgeschichte 6, wir müssen im Gebet und im Dienst des Wortes verharren und es ist nicht gut, dass wir mit all diesen anderen guten Dingen, die wir hier tun, diesen karitativen Diensten, die wir tun, dass wir das vernachlässigen. Wir sind letzte Woche hier mit den Calvary-Pastoren aus der Gegend mal zusammengesessen und der Chris aus Heidelberg hat gesagt, hey, eigentlich ist das dein Job. Das gehört zu deiner Arbeitszeit, dass du dich zurückziehst und Gott suchst. Das ist, was ein Pastor eigentlich tun sollte. Oder mal einen Tag frei zu nehmen und zu fasten und zu beten. Naja, ich weiß, aber es ist meine größte Herausforderung. Weil erstens, es gibt so viel zu tun, es gibt ständig irgendwelche Nöte. Und zweitens, ich bin so ein Machertyp. Und weiß nicht, inwieweit das von meiner Persönlichkeit oder einfach von der Prägung herkommt, von der Gesellschaft oder meinen Eltern, ich weiß es nicht, aber dieses Leistungsdenken, das ist so in uns drin. Und ich habe so dieses Gefühl, wenn ich diese Dinge tue, Zeit mit Jesus verbringen, ich habe so das Gefühl, ich tue nichts. Wenn ich das so, kennt ihr das? Zeit im Gebet, ich tue nichts, ich habe fast ein schlechtes Gewissen. Mein eigenes Fleisch sagt mir das, hey, du tust nichts. Und ich denke, dass ihr denkt, dass ich nichts tue, wenn ich das tue, wenn ich rausgehe, um mit Jesus allein zu sein oder ihn zu suchen. Oder von mir aus mal eine Stunde im Gebet für die Gemeinde zu verbringen oder mal einen halben Tag nur da sitzen und die Bibel zu studieren, nicht um was, eine Predigt vorzubereiten oder was zu produzieren in dem Sinn, sondern einfach um Gemeinschaft zu haben, um in der Erkenntnis Gottes zu wachsen, im Verständnis von seinem Wort. Und Jesus hat zu Martha gesagt, und ich bin so eine Martha, gesagt, eines ist nötig. Bei seinen Füßen sitzt. Was in mir fällt so schwer, vielleicht geht es euch auch so. Es fällt uns so schwer. Wer von euch kennt das? Wer von euch Betern kennt das? Dass ihr das Gefühl habt, wenn ich jetzt bete, ich habe nichts getan. Man sieht nicht sofort immer gleich direkte Ergebnisse und ich kann nicht sagen, hier Leute, 2 Liter Gebet, hier ist es oder hier ist der Gemeindebrief, den ich gemacht habe oder sonst irgendwas. Das ist so angegriffen. Und wir sind es nicht gewohnt, wir sind es gar nicht mehr gewohnt, still zu werden. Habt ihr es letzte Woche vielleicht gemerkt, wo man versucht, haben 10 Minuten still zu sein, wie schwer uns das fällt? Einfach nur 10 Minuten mal still da zu sitzen? Sind so oft abgelenkt, ja, auch durch Gutes und durch Wichtiges von dem Wichtigsten. Und das kann auch so ein Berg sein in unserem Herzen. Geschäftigkeit, die unsere Leidenschaft raubt. Also wo kannst du Zeit freischaufeln für Ruhezeiten mit Gott? Sabbat nennt die Bibel das auch. Und du wirst sie nicht einfach finden, du wirst sie frei machen müssen. Zum Beispiel den Fernseher mal auslassen und stattdessen vielleicht in den Lobpreisabend kommen und einfach mal auf Gott schauen, seiner Gegenwart sitzen. Oder von mir aus allein Zeit in der Stille verbringen. Und ich möchte an dem Punkt auch was Radikales sagen und was Gefährliches als Pastor. Aber wenn das in deinem Leben nicht so ist, dass dein Leben so mit diesen unnötigen Dingen gefüllt sind, wenn das nicht die Dinge sind, die Zeit rauben, wenn du sagst, ich verschwende eigentlich nicht meine Zeit mit unwichtigen Dingen, sondern mein Leben ist so mit Dienst für Jesus an den Menschen überfüllt, dass ich keine Zeit mehr habe, mit Jesus zu verbringen, dann möchte ich dir sagen, fühl dich frei, diesen Dienst fallen zu lassen. Zumindest teilweise. Fühl dich frei, das zu tun. Aber bitte sag nicht, oh klasse, hey, das wird mir alles zu viel in der Gemeinde. Ich lasse meinen Dienst sausen und gehe ins Wirtshaus oder hocke mich vor dem Fernseher. Nee, das ist nicht der Sinn der Sache. Das wäre wieder kontraproduktiv. Aber wenn du die Zeit brauchst, um mal allein zu sein und zur Ruhe zu kommen mit Jesus, dann nimm dir die Zeit. Fühl dich frei. Manchmal kann man geistigen Stress aufbauen und geistigen Druck. Das ist auch kontraproduktiv. Viertes Hindernis, was mir eingefallen ist, ist Gesetzlichkeit. Religiöses Leistungsdenken, könnte man auch sagen. Diese Gedanken oder dieses Gefühl, was du hast, wenn du sagst, wenn ich bestimmte Dinge nicht tue, dann liebt mich der Herr nicht. Aber wenn ich die tue, dann liebt mich der Herr mehr. Und ich versuche so aus meiner eigenen Kraft, aus mir selbst, irgendwas von Gott zu verdienen. Seine Annahme, seine Vergebung, seine Liebe, seinen Segen. Und ich glaube, wir sind auch alle gesetzlich gepolt. Weil unser Fleisch und auch unsere Gesellschaft funktioniert so. Es gibt nichts umsonst. Es gibt nichts geschenkt. Du musst es verdienen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott und so diese Dinge. Wenn du mich liebst, dann liebe ich dich. Alles bedingt. Du musst was leisten, um geliebt zu werden, um angenommen zu sein. Wir übertragen das auf unsere Gottesbeziehung. Und wenn das in deinem Denken ist, wenn du so ständig das Gefühl hast, ich tue nicht genug oder ich bin nicht gut genug, wenn du dich so verdammt fühlst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du in dieses gesetzliche Denken reingefallen bist. Und auch davon musst du Buße tun und umkehren zur Gnade Gottes. Gott liebt mich nicht wegen dem, was ich tue, sondern Gott liebt mich wegen dem, wer ich bin in Jesus Christus. Wegen dem, was er schon für mich getan hat. Ich bin ein erlöstes, heiliges, perfektes, angenommenes, geliebtes Kind Gottes in Jesus Christus. Römer 5, Vers 8, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das heißt, Gott hat dich bereits vollkommen geliebt, bevor du dich überhaupt bekehrt hast und bevor du überhaupt Wunsch hattest, ihm nachzufolgen. Und er wird dich nie mehr lieben. Egal, was du tust oder nicht tust. Er liebt dich, Jesus liebt dich. Anna, Jesus liebt dich, Hubert. Jesus liebt dich, Dirk. Jesus liebt dich, Benny. Jesus liebt dich, Gabi. Jesus liebt dich, Ruben. Du musst seine Liebe nicht verdienen. Versuch es nicht, versuch nicht, Gottes Liebe zu verdienen. Sondern reagier einfach auf seine Liebe, die er schon für dich hat. Gesetzlichkeit in unserem Leben wird das Feuer in unserem Herzen auslöschen. Es ermüdet uns, es brennt uns geistlich aus, weil die Wahrheit ist, wir sind nie gut genug in uns selbst. Aber betrachte Jesus und seine Liebe für uns und diese Tatsache, dass wir, wenn wir ihm vertrauen, bekleidet sind mit seiner Gerechtigkeit, mit seinem absolut perfekten, heiligen, annehmbaren Leben. Und das ist unser Stand vor Gott. Und wenn ich mir das bewusst mache und so auf ihn schaue wieder, das wird mein Feuer im Herzen neu anfachen und das wird mich geistig stärken. Gesetzlichkeit ist auch Leben aus eigener Kraft und aus eigener Energie. Das, was ich aus mir für ihn tue. Leben aus der Gnade ist mit ihm, der in mir wohnt, etwas für ihn tun. Das ist ein feiner Unterschied. Etwas aus mir für ihn tun oder etwas mit ihm. Vertrauen auf ihn, der in mir ist, tun. Aus seiner Kraft, nicht aus Selbstgenügsamkeit, sondern aus Abhängigkeit und aus Vertrauen an ihn. Letzter Punkt, fünfte Hindernis, worüber ich heute reden möchte, ist ein Mangel an Hingabe oder die Bibel nennt es auch ein geteiltes Herz. Jakobus sagt uns, ein wankelmütiger Mensch wird nichts vom Herrn empfangen. Bekannte Stelle Lukas 9, Vers 24 und die folgenden. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Noch eine Stelle dazu, Matthäus 6, Vers 24. Da sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Sein Herz ist nicht groß genug dafür. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird einem anhängen und den anderen verachten. Und er sagt es hier konkret im Kontext von Geld, von Materialismus. Er sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Davor sagt er, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Frage ist, ist Jesus dein Schatz? Ist Jesus dein Höchstes? Ist Jesus dein Wertvollstes, dein Wichtigstes? Und investierst du dein Leben? Und ja, auch deinen Besitz dementsprechend. Wenn Jesus nicht dein Schatz ist, dann wird auch dein Herz nicht bei ihm sein. So einfach ist es. Dann wirst du nicht große Leidenschaft für ihn haben. Dann musst du diesen Götzen von dem Thron, was immer dein Schatz gerade ist, was immer gerade das Wichtigste für dich, dann musst du den Götzen von dem Thron stoßen und wegräumen und Jesus wieder auf den Thron deines Herzens setzen. Und ihn ganz neu schätzen. Und dein Herz wird nachfolgen. In der Offenbarung 2 schreibt Jesus durch Johannes an die Gemeinde in Ephesus. Und das war eine klasse Gemeinde. Wenn wir das lesen, die Beschreibung dieser Gemeinde, würde man sagen, wow, das ist es eigentlich. Jesus sagt im Wesentlichen zu ihr, hey, du hast gute Werke, du hast Ausharren oder Ausdauer, das heißt, du bist beständig, die haben wahrscheinlich auch Leiden für Jesus ertragen, Verfolgung ertragen. Sagt, ihr habt geistliche Unterscheidung, ihr ertragt das Böse nicht. Aber dann sagt er im Vers 4, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und es könnte sein, dass er auch von Zeit spricht hier, also erste Liebe, nachdem ich mich bekehrt habe, so diese erste Liebe. Könnte sein, dass das mitschwingt hier, aber ich glaube, wenn er von erster Liebe spricht, spricht er vor allem von Priorität. Weil Liebe reift eigentlich. Ich weiß nicht, ob wir emotional, ach, die erste Liebe. Reife Liebe, ein altes Ehepaar, das nach 50 Ehejahren noch immer zusammen ist und sich noch immer liebt, das ist reife Liebe. Es geht um Priorität. Dass Jesus deine erste Liebe ist, das heißt, dass er das Wichtigste, der Wichtigste ist in deinem Leben. Jesus hat die Stellung Nummer 1 in deinem Leben und dann kommt erst lange überhaupt nichts. Das ist damit gemeint. Und dass du so lebst. Und da läuft was nicht rund in unserer westlichen Christenheit heutzutage. Das Problem ist, Versuchung ist, dass wir Gott zum Lückenbüßer machen. Wenn ich keine Zeit habe, dann spare ich halt an der Zeit mit Gott. Wenn ich kein Geld habe, dann spare ich beim Zehnten. Wenn ich keinen Bock habe oder keine Lust habe, dann spare ich beim Gebet und beim Bibellesen. Wisst ihr, was daraus folgt? Daraus folgt eigentlich, dass Gott das Letzte ist und nicht der Erste. In unserem Leben. So viel an dem westlichen Christentum, an dem, was wir tun, an den Gottesdiensten, ist eigentlich nichts viel anderes als ein Kreisen um uns selbst, als Selbstverwirklichung mit Gottes Hilfe. Hauptsache ist, mir geht's gut, sodass ich meine Dinge alles im Trockenen habe und Gott ist irgendwie so ein Wellnessprodukt. Ich habe alles andere, ich habe meinen Bausparvertrag und ich habe meine Aktien und ich habe meine Sicherheiten, ich habe Ich habe alles, ich habe meine Beziehungen, ich habe mein Haus, ich habe alles geregelt und dann füge ich halt Gott noch irgendwie dazu, dass man noch ein bisschen besser geht. Gott ist so ein Wellnessprodukt, der dient meinem persönlichen Wohlbefinden. Das ist sehr oft die Haltung von Christen in unserer westlichen Kultur. Aber Jesus hat gesagt, wenn du so lebst, dann wirst du dein Leben verlieren. Oder? Das ist das, was er gesagt hat. Auf der anderen Seite, wenn Jesus an der ersten Stelle ist, wenn er deine erste Liebe ist, wenn du wirklich von Herzen beten kannst, dieses Vater unser, geheiligt werde dein Name, das ist, worum es geht, dein Wille geschehe im Himmel, wie im Himmel, so auf Erden, hier in meinem Leben. Da sagt Jesus, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Klingt für uns fast paradox, aber so ist es. Wenn wir unser Leben an ihn verschwenden, sozusagen, und wisst ihr was, die Welt sieht da so, als Verschwendung. Das ist ja auch witzig, ne? Die ganze Welt jubelt dem Herrn Baumgartner zu, weil er Jahre seines Lebens dafür verschwendet hat, etwas total Extremes zu tun, totales Risiko einzugehen und von der Stratosphäre mit dem Fallschirm abzuspringen. Habt ihr das gesehen? Also ich habe schon Höhenangst beim Angucken von dem YouTube-Video gesehen, wo der da runterschaut. Aber das ist der totale Held. Aber wenn du sagst, ich will auf eine Bibelschule gehen für ein Jahr oder ein Jahr in eine Mission gehen, und du sagst, ich gehe zweimal in der Woche in den Gottesdienst und ich habe eine Stunde am Tag, wo ich in der Bibel lese oder ich ziehe mich mal ein Wochenende zurück, um zu fasten und zu beten, dann sagen die Leute, du bist ein totaler Freak. Du bist ja total durchgeknallt, du bist total auf dem falschen Dampfer, du bist reif für die Klapse, du musst zum Psychiater. Und wisst ihr was, oft ist es nicht nur die Welt, die das sagt, sondern auch so die Mainstream-Christen. Ich finde es immer wieder interessant, wie viele christliche Eltern auch solche Sachen sagen. Ne? Wenn es dann ums eigene Kind geht, das Kind sagt, oh, Gott hat mir aufs Herz gelegt, hier Bibelschule oder Mission. Oh, doch nicht mein Kind hier nach Afrika, um Gottes Willen. Sollen noch andere gehen. In Deutschland, oder? Erst die Ausbildung, alles im Trockenen und dann irgendwann kommt das, was Jesus sagt. Und ich sage nicht, dass jeder auf die Bibelschule gehen muss. Überhaupt nicht. Aber wenn das ist, wozu Gott dich beruft, zu dem Zeitpunkt, ich persönlich wollte direkt nach der Schule in die Mission gehen und auf Bibelschule und so weiter und Gott hat gesagt, nein, warte, bleib treu da, wo du gerade bist und studiere und so weiter und so fort. Dann ist das dran für mich. Dann heißt das, Jesus zur ersten Liebe zu machen. Aber was, wenn Gott was total Radikales, Abgefahrenes sagt, wo die Welt sagt, oh, du verschwendest dein Leben. Du bist, ich meine, der Baumgarten ist der Held. Der hat hier jahrelang sich auf den Absprung vorbereitet. Das ist cool. Aber Mann, du bist ein totaler Depp hier. Okay. Aber wenn wir Jesus an die erste Stelle setzen, wenn wir unser Leben, wenn wir uns selbst an ihn verschwenden sozusagen, dann sagt Jesus, werden wir Leben finden. Wisst ihr warum? Weil er ist das Leben. So möchte ich dich einladen jetzt zum Schluss, wenn du über dieses letzte Jahr zurückschaust, wir sind ja fast am Ende des Jahres, da passt es gut, wenn du zurückschaust, welche Richtung hat sich dein Leben entwickelt? Liebst du Jesus mehr? Schätzt du Jesus mehr als noch vor einem Jahr? Oder war es eher ein Rückschritt? Hast du dein Herz mehr geöffnet? Oder hast du es mehr verschüttet mit verschiedenen Dingen? Das ist ein Geröll, das ausgeräumt werden muss, damit das nächste Jahr ein erfolgreiches Jahr wird. Und Jesu Definition von Erfolg ist genau das, Liebe. Die erste Liebe für Jesus. Dass er die erste Priorität ist. Vielleicht gibt es Punkte, wo du Weg bahnen musst in deinem Herzen. Wo wo du Buße tun musst, einfach Dinge ausräumen musst und umkehren, neu ausrichten. Möchte ich jetzt dazu einladen. Wir haben uns letzte Woche 10 Minuten Zeit genommen, still zu sein, haben einen Brief an Jesus geschrieben. Auch heute liegen wieder Zettel rum, wenn du noch keinen hast, nimm dir einen. Diesmal sind einfach Fragen drauf zu diesen Punkten, die ich heute erwähnt habe. Und red mit Jesus drüber. Denk drüber nach. Wenn wer einen Stift braucht, heb mal kurz die Hand. Vielleicht kann der Jochen da gerade durchgehen. Und lass uns einfach reflektieren. Mal analysieren. Mal anschauen, wo stehe ich denn gerade? Was ist gerade dran in meinem Leben? Was muss ich vielleicht ändern? Was muss raus aus meinem Leben? Und dann nächste Woche werden wir uns anschauen, was muss rein in unser Leben? Was müssen wir aufbauen? Was müssen wir auffüllen? Um diese Gotteserfahrung zu erfahren.